Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Oben fahren 400 Meter lange Containerschiffe, unten mehr als 100.000 Autos und Lastwagen pro Tag. Der neue Elbtunnel verbindet seit 50 Jahren das nördliche Elbufer in Othmarschen mit dem südlichen in Waltershof. Beim Bau galt der neue Elbtunnel als die größte Baustelle Deutschlands. Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Wir schildern, wie der Tunnel entstand, wie später noch die vierte Röhre dazu kam und wie es heute zugeht im A7-Elbtunnel. Dies ist Ausgabe 3661. Am Mikrofon ist Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Mehr als 100.000 Fahrzeuge nutzen im Durchschnitt pro Tag den Hamburger Elbtunnel. Als Teil der A7 bildet er die Hauptverkehrsachse zwischen Mitteleuropa und Skandinavien. Durch ihn fahren aber auch Urlauber, die hier in Deutschland an Nord- und Ostsee wollen. Und er gehört ins Alltagsbild für jede Menge Pendler aus dem Großraum Hamburg. Carsten Seekund hat sich nahe der Ausfahrten Hamburg-Othmarschen und Schnelsen mit vielen von ihnen unterhalten über Fluch und Segen des A7-Elbtunnels.
Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer gehört das zum Alltag.
Die A7 Hannover Richtung Flensburg zwischen Flehstedt und dem Elbtunnel stockt und staut auf 13 Kilometern.
Zwischen Flehstedt und dem Elbtunnel 12 Kilometer stockender Verkehr und eine halbe Stunde, die es dort länger dauert.
Und zwar zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark in beiden Richtungen. Also auch der Elbtunnel ist zu.
Ich hasse den Elbtunnel. Es dauert immer so lange und es ist immer langsam da drinne und dann ist da immer Stau. Es macht keinen Spaß, da durchzufahren.
Und viele müssen eben täglich durch das Nadelöhr-Elbtunnel auf der A7. Wie Oliver. Er ist Obstbauer im Alten Land und beliefert täglich Wochenmärkte in Hamburg.
Jeden Nachmittag zwischen 2:30 und 3 muss ich da durch und stehe als Lkw-Fahrer 1,5 bis 2 Stunden vom Elbtunnel. Also mein höchstes war reine Fahrzeit 6 Stunden. Nur Fahrzeit für noch nicht mal 100 Kilometer. Hin und zurück. Ich rede nicht vom Abladen, ich rede nur von der Fahrzeit. 6 Stunden. Und das zum Elbtunnel. Katastrophe. Man müsste den 10-spurig ausbauen. Ich glaube, dann ist auch noch Stau.
Tatsächlich ist der Elbtunnel mal mit 6 Spuren gestartet. Durch den Bau der vierten Röhre 2002 gibt es nun 8 Spuren, 4 je Richtung. Aber der viele Verkehr erfordert ständig Reparaturen. Dadurch sind im Elbtunnel oft nur 2 oder 3 Röhren befahrbar, klagen Lkw-Fahrer.
Also für mich ist das seit Jahrzehnten irgendwie eine Dauerbaustelle.
Also es ist immer eine unendliche Baustelle. Und solange ich den Elbtunnel kenne, ist immer gesperrt, Höhenkontrolle. Und wenn man hinterm Elbtunnel wieder ist, wundert man sich eigentlich, warum ist eigentlich ein Stau.
Und die Ausweichstrecken sind halt immer voll.
Kein leichtes Leben, auch für die Menschen, die an der Autobahn nahe dem Elbtunnel leben.
Horror. Der Elbtunnel ist voll. Wir wohnen in Bahnfeld. Da ist immer Stau. Wir kommen nirgendwo hin, wenn er gesperrt ist. Bahnfeld ist zu.
Sie haben den Staus meistens vor der Haustür.
Ja, genau.
Ich bin Niendorfer. Wir sind ja direkt an der A7 hier. Ja, verändert hat das, dass er ständig gesperrt ist irgendwo. Dass dann irgendwas kaputt geht. Ein LKW irgendwas kaputt macht. Das hat sich verändert. Zu Anfang lief das eigentlich alles so ein bisschen besser. Ne?
Wieder andere Menschen haben immer ein ungutes Gefühl, wenn sie durch den Elbtunnel fahren.
Also ich habe Tunnelangst. Und dann fährt mein Mann und ich mache die Augen zu.
Und so kommen Sie durch?
So komme ich durch. Wenn es hell wird, mache ich die Augen wieder auf.
Und das klappt?
Das klappt wunderbar. Mein Mann passt auf mich auf.
Und Tunnelängste habe ich nicht, aber man ist immer froh, wenn man wieder auftaucht. Ne?
Tunnel sind doof. Ich mag es lieber, wenn man so draußen was sehen kann, wenn man so rausgucken kann.
Also wenn man nicht muss, fährt man nicht durch.
Andererseits, in Ermangelung von Umgehungsautobahnen ist der Elbtunnel für viele eben nicht nur ein Fluch.
Für mich ist er Segen oder überhaupt, das ist ja Segen. Wir müssen ja Straßen haben.
Segen natürlich, wie kommt man sonst über die Elbe rüber? Ne? Das ist ja auch eine schwierige Geschichte, da das alles laufen zu halten, aber ich finde, ja, das ist alles in Ordnung.
Und keiner will auf sein Auto verzichten, ne? Das ist eben der Punkt.
Also ich finde ihn eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Nee, der ist schon schön.
Ja, und ich freue mich, dass man da noch Radio hören kann drin.
Hauptsache, wir kommen irgendwann mal ordentlich durch den Elbtunnel.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 50 Jahre neuer Elbtunnel. Mit dem Auto über die Elbe, das ist in den 60er Jahren nur über die Elbbrücken im östlichen Teil Hamburgs möglich. Diesen Weg müssen vor allem die Lastwagen nehmen. Für Autos gibt es immerhin noch den St. Pauli-Elbtunnel, der aber auch schon lange an seine Grenzen gerät. Das soll sich ändern, als die Autobahn 7 durch Hamburg geplant wird. 1966 wird dabei auch der Bau des neuen Elbtunnels genehmigt. Erste Überlegungen für eine Elbquerung in dem Bereich gab es aber schon Jahrzehnte früher. Adolf Hitler wollte Hamburg zur sogenannten Führerstadt umbauen. Die Pläne sahen etwa in Höhe des heutigen neuen Elbtunnels eine riesige Hängebrücke vor, nach dem Vorbild der Golden Gate Bridge.
Damals in der Nazizeit, als von der Hochbrücke die Rede war, da haben die meisten Hamburger und ich auch damals diese Idee für ein Wolkenkuckucksheim gehalten und jedenfalls für eine Ausgeburt der Großmannssucht,
sagt der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, als schließlich vor 50 Jahren der Elbtunnel eingeweiht wird. Der Tunnel unter der Elbe gilt in den 60er Jahren als das Nonplusultra, sagt Diplom-Ingenieur Sievers, der Leiter der Arbeitsgemeinschaft E3 Elbtunnel. E3 deshalb, weil der Elbtunnel Teil der Europastraße 3 ist.
Der Bau von Tunnel gegenüber einer Brücke ist deswegen interessant, weil durch einen Tunnelbau kein Strom, kein Fluss in seinem Verkehr behindert wird. Die Tatsache, dass wir in unmittelbarer Nähe der Küste liegen und große Schiffe die Ströme rauffahren, zwingt dazu, entweder sehr hohe Brücken zu bauen mit einer Durchfahrtshöhe in der Größenordnung 70 Meter oder aber in vernünftiger Tiefe Tunnel zu bauen.
Sprich, bei einer Brücke müssten die Rampen wesentlich länger sein als bei einem Tunnel, der unter der Elbe durchführt.
Darüber hinaus ist auch eine Brücke in Bezug auf Eis und Nebel und Witterungsunbill etwas schwieriger zu befahren.
3,325 Kilometer lang soll der Elbtunnel werden, von Waltershof im Süden bis Othmarschen. Die Bauarbeiten beginnen 1968. Südlich der Elbe werden Betonkästen gegossen. 8 Tunnelelemente, jedes 132 Meter lang, sollen später in einer vorher ausgehobenen Rinne in der Elbe versenkt und zusammengeführt werden, so einer der damaligen Ingenieure.
Sie müssen sich vorstellen, dass wir bis vor einigen Monaten die Tunnelelemente in einem Trockendock hergestellt haben. Diese 8 Tunnelelemente brauchten etwa 2,5 Jahre, bis sie vom ersten Rammschlag oder Spatenstich bis zum letzten Teil, bis zur Schottwand, so weit fertiggestellt waren, dass man den Markenwerder Hafen oder dieses Trockendock wieder fluten konnte.
Schon im Rohbau werden die Tunnelelemente erstmal versenkt.
Weil die Ausrüstungsstelle immer nur Platz für ein Element bietet und damit über den stürmischen Winter die Elemente nicht hin und her fahren oder sich gegenseitig stoßen, hat man sie der Einfachheit halber auf dem Hafenboden liegen lassen.
Die Tunnelelemente enthalten nebeneinander die 3 Tunnelröhren und 2 sogenannte Betriebsröhren, die als Fluchtweg und als Versorgungsweg dienen. In Spitzenzeiten sind weit über 800 Menschen auf der Elbtunnelbaustelle aktiv. Dazu kommen viele in Zuliefererbetrieben. Einer, der später als Komiker bekannt werden sollte, ist Mike Krüger als Azubi.
Ich war bei den Eisenflechtern. Also wenn man Betonbauer lernt, muss man ja Holzverschalung machen hauptsächlich. Und in diese Holzverschalung wird dann Eisengeflecht gelegt, um diesen Beton zu stabilisieren. Wenn man im zweiten Lehrjahr ist, dann kriegt man oft so die ganz tollen Aufgaben zugeteilt. Und ich war mit meinem Kumpel Olli beschäftigt an der Fußgängerbrücke der ersten vor dem Elbtunnel, die darüber geht, über die Autobahn. Und da haben wir sozusagen den ganzen Tag von morgens bis abends haben wir dann Eisenmatten zusammengebunden, also sind dann abends gebückt ins Auto gestiegen und haben gesagt, das war wieder ein schöner Tag heute. Wir haben, ich weiß nicht, wie viel 1000 Knoten gemacht und das alles gebückt. Von daher habe ich also mit diesen ganzen Kacheln, die da abfallen im Elbtunnel, habe ich persönlich nichts zu tun. Das kann man mir nicht in die Schuhe schieben.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. In der Stromelbe wird der neue Elbtunnel mit insgesamt 8 vorgefertigten Tunnelkästen gebaut. Alle 3 Röhren hängen da schon zusammen. Im Fluss selbst wird eine Rinne ausgehoben, in der die Elemente versenkt werden. Später kommt dann noch zusätzlicher Ballast dazu, damit der Tunnel nicht aufschwimmt. Am nördlichen Elbufer ist eine Tunnelbohrmaschine im Einsatz. Hier werden die 3 Röhren in den Elbhang gefräst. Otto heißt die Maschine, die Schlagzeilen macht. Im September 1971 zeigen sich in 36 Häusern in Othmarschen Risse. Die Bewohner werden ausquartiert. Einige Menschen kommen zeitweise im neuen Altonaer Krankenhaus unter. 2 Häuser müssen später abgerissen werden. Die NDR-Reporter lassen die Tunnelbohrmaschine nicht aus den Augen, auf den letzten Metern Richtung Tageslicht.
Wir sind mit unserem Mikrofon in die Unterwelt Hamburgs hinabgestiegen, bis zu 50 Meter unter dem Elbhang von Othmarschen. Die Schildvortriebsmaschine arbeitet in diesem Augenblick nicht. Es wäre sonst sicher auch unmöglich, gegen den Lärm anzusprechen. Aber dass sie stillsteht, hat auch noch einen anderen Grund. Auf den letzten Metern muss besonders vorsichtig gearbeitet werden.
Wer über oder neben der Baustelle wohnt, hat nicht viel zu lachen, gesteht später auch Hamburgs damaliger Bausenator Rolf Bialas ein.
Bei all diesen Bürgern möchte ich mich recht herzlich für ihr Verständnis und ihre Geduld bedanken. Sie waren oft nicht nur durch Baulärm und Verkehrsumleitungen beeinträchtigt, sondern sie mussten in einigen Fällen für viele Monate ihre Häuser räumen, weil sie vom Einsturz bedroht waren.
7 Jahre dauert der Bau des neuen Elbtunnels. 1974, noch vor der offiziellen Inbetriebnahme, können die Hamburger durch den Tunnel laufen. Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, gibt's ein Volksfest unter der Erde mit 600.000 Besucherinnen und Besuchern. Die NDR-Reporter Carlo von Tiedemann und Rainer Brüggemann sind live vor Ort.
Vielleicht ein kleines Postskriptum. Komisch finden wir beide das nicht, was hier im Augenblick passiert. Wir sind doch der Meinung, dass man besser durchfährt durch die drei Röhren von Norden nach Süden und Süden nach Norden. Es hat wenig Sinn, hier durchzugehen. Man sieht die weiß gekachelten Wände, man sieht die schwarze Decke. Man sieht im Augenblick, die sieht man nicht immer, aber im Augenblick sieht man Eisverkäufer. Am 26. Dezember sieht man Eisverkäufer. Man sieht Familien mit Kindern und man sieht vor sich das graue Betonband der Mittelröhre. Mein Kollege Brüggemann wird nun versuchen, aus den hier spazierwütig auftretenden Hamburgern einige aktive Töne zu entlocken. Bitte schön, Rainer.
Wie gefällt Ihnen der neue Elbtunnel? Wie finden Sie diesen Spaziergang hier durch?
Ich finde, es ist stinklangweilig und eine Zumutung hier.
Dankeschön. Wie hat Ihnen der Marsch durch den Tunnel gefallen?
Ein Königreich für ein Pferd, ne?
Ist es zu viel zu laufen?
Ja, mit 72 Jahren.
Hin und zurück.
Hin und zurück.
Mit einer Pause.
Mit einer Pause. Bisschen kaputt jetzt, oder?
Ja, bisschen, ja.
Wir haben gemogelt.
Wieso haben Sie gemogelt?
Wir sind da durchgegangen und hier wieder zurück.
Also nicht einmal ganz durch?
Nicht ganz durch. Das schaffen wir nicht mehr.
Wir haben ja auch noch ein Baby dabei, ne?
Wir wollen nur unsere Weihnachtsgans ablaufen.
Es gibt Musik in den Tunnelröhren, Bratwurststände und ein extra gebrautes Tunnelbier. Vielleicht hat auch unser Kollege Carlo von Tiedemann das ein oder andere genossen. Alkohol während der Arbeitszeit wurde damals noch anders gehandhabt als heute.
Es wird Sie, meine Damen und Herren, da bin ich fast sicher, zusammen mit meinem Kollegen Rainer Brüggemann überraschend treffen. Wir sind durch. Wir haben in 45 Minuten die ersten 3,5 Kilometer per Mittelröhre des neuen Elbtunnels bewältigt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sind sehr, sehr erschöpft und das ohne Übertreibung. Vielleicht ein bisschen Plastik dazu. Das Tonbandgerät, das mein Kollege Brüggemann und ich abwechselnd trugen, wiegt immerhin 20 Kilogramm. Wir, das waren heute Nachmittag um 15 Uhr bereits mindestens 90.000 Nicht-Hamburger und Hamburger. Da bin ich ganz sicher, dass auch viele von auswärts gekommen sind, die die Gelegenheit benutzten, zum ersten Mal und wohl auch zum letzten Mal zu Fuß diese 3,5 Kilometer zu begehen. Was wir gesehen haben, war nicht viel. Es waren, wie gesagt, die Rücken der vor uns Gehenden. Es waren die weißen Kacheln an den Tunnel. Wänden. Es war die schwarze Decke und es war eine für meine Begriffe sehr schlechte Luft. Das macht daran liegen, dass ich im Augenblick leicht verschnupft bin.
Einige Tage bleiben nach dem Volksfest noch fürs Aufräumen und fürs Saubermachen. Am 10. Januar 1975 soll der neue Elbtunnel feierlich für den Verkehr freigegeben werden. Am 10. Januar 1975 wird der neue Elbtunnel endgültig freigegeben. Von einem Hamburger, der es zum Bundeskanzler geschafft hat. Helmut Schmidt. Braun gebrannt von einem Mallorca-Urlaub, steht im trüben Hamburger Januarwetter am Mikrofon.
Staatlicher Verkehrswegebau, Brückenbau, Tunnelbau, Straßenbau, Eisenbahnbau, Hafenbau, staatliche Infrastrukturinvestitionen insgesamt sind ja eine unumgängliche Voraussetzung, eine Notwendigkeit, damit privatwirtschaftliche Investitionen durch die Firmen folgen können und damit sichere Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen werden können.
Schmidt wäre nicht Schmidt, wenn er nicht mit einem süffisanten Lächeln einen Witz erzählen würde.
Also das war so, als die Bauarbeiten für den Tunnel ausgeschrieben wurden. Da erschienen Hein und Fietje aus Eimsbüttel und die wollten sich um den Auftrag bewerben. Ja, hat denn der Oberbaudirektor gesagt, aber haben Sie denn auch die nötigen Ingenieure und die Baumaschinen? Und Hein hat geantwortet, das loten Sie mal unsere Sorge sehen. Die muckt das ganz einfach. Hein fängt in Övelgönne mit der Schüffel an und ich hier auf Markenwerder. Und in der Mitte, dort drüben wir uns. Ja, sagt denn der Oberbaudirektor, das ist ja ganz schön. Aber Wie wollen Sie das denn nun berechnen, dass Sie sich wirklich genau in der Mitte treffen? Sech, Fietje, das lohnt Sie mal auch unsere Sorge sehen. Schließlich ist das unser Unternehmerrisiko, nicht? Und falls wir uns wirklich nicht in die Mitte treffen tun, dann kann Ihnen schon nichts passieren, dann haben Sie zwei Tunnels.
Hamburgs damaliger erster Bürgermeister Hans-Ulrich Klose spannt einen weiten Bogen und blickt zurück in die Geschichte der Stadt.
Hamburg lebte und lebt von der Elbe und mit der Elbe. Immer wieder hat Hamburg daher größte Anstrengungen unternommen, um den Strom zu überwinden. 1872 wurde der Eisenbahnverkehr zwischen Harburg und Hamburg über die Süderelbbrücken eröffnet. 15 Jahre später war die Straßenbrücke über die Norderelbe fertig. 1911 wurde der erste Elbtunnel eingeweiht.
Und Klose sieht im neuen Elbtunnel mehr als eine weitere Querung der Elbe.
Der Tunnel rückt Länder, Regionen, Stadtteile, das heißt Menschen näher zusammen. Dieser Tunnel war sozusagen das Missing Link in der internationalen Verkehrsverbindung zwischen Skandinavien, West- und Südeuropa. Für die Europastraße 3, die die Ostsee mit dem Mittelmeer verbindet, wird mit der westlichen Umgehung, im Übrigen Umgehung hören wir gar nicht so gerne, Hamburgs die letzte Autobahnlücke geschlossen. Der Nord-Süd-Durchgangsverkehr braucht sich nicht mehr durch das Nadelöhr Elbbrücken und durch die überlasteten innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen zu zwängen. Das spart viel Zeit und auch Nerven. Der Tunnel, die ganze westliche Umgehung, wird darüber hinaus dazu beitragen, den strukturellen Abstand des norddeutschen Raumes zum Westen und Süden der Bundesrepublik Deutschland zu verringern.
Helmut Schmidt wiederum betont, dass zwar auch andere Regionen vom Elbtunnel profitieren, am meisten aber Hamburg. Nicht zuletzt deshalb, weil die Stadt so ein Stück weit mehr zusammenwachsen könne.
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir Hamburger ja doch zugeben, dass für viele, die in Altona wohnen oder in Mottenburg oder in Bahnfeld oder in Lurup oder in Flottbek, dass für die Harburg und Süderelbe immer noch so ein bisschen Ausland sind, ungefähr so weit weg wie Australien, nicht? Und Neuseeland. Und für die Harburger, ich sehe hier zwei Harburger, nicht? Für die ist das umgekehrt ja auch nicht viel anders, nicht?
Mit 460 Millionen Mark werden die Baukosten angegeben. Hamburg übernimmt 40%, der Bund 60. Deshalb ist es nur logisch, dass das rote Band am Ende vom Bundeskanzler zerteilt wird.
Wir Hamburger haben ja immer gewusst, dass wir auf der Arbeit unserer Väter und unserer Großväter aufzubauen hatten. Und wir waren auch immer stolz auf das, was unsere Väter und unsere Großväter schon zustande gebracht hatten. Und wir können heute stolz darauf sein, dass wir unseren Kindern dieses schöne und hervorragend nützliche Tunnelbauwerk hinterlassen werden. Und in der Freude darüber wollen wir jetzt das erste Mal durch den Tunnel fahren.
Das Hamburger Hafenkonzert zum 50. Geburtstag des neuen Elbtunnels. Einige Jahre nach der Eröffnung zeigt sich, dass die Planer zu optimistisch waren bezüglich der Dimensionierung. Für rund 70.000 Pkw und Lastwagen war der Elbtunnel mit seinen drei Röhren eigentlich ausgelegt. Aber der Verkehr wächst schneller. Und zu den wachsenden Verkehrsmengen kommt das sogenannte Elbtunnelsyndrom, das zu Staus führt.
Kilometerlange Verkehrsstauungen gab es auch heute auf der Europastraße 3 am neuen Hamburger Elbtunnel. Schon 10 Kilometer vor der Tunneleinfahrt kamen die Autofahrer zeitweilig nur noch im Schritttempo vorwärts.
Hamburg. Autobahn 7 Hannover Richtung Flensburg. Vor dem Elbtunnel ist die Höhenkontrolle ausgelöst worden.
In den 90er Jahren beginnen deshalb die Planungen für eine vierte Elbtunnelröhre. Diejenigen, die unter der geplanten Trasse am nördlichen Elbufer wohnen, etwa rund um die Bernadottestraße, fürchten Schlimmes.
Das Schlafzimmer liegt direkt auf der neuen Röhre. Wenn das genauso schlimm wird wie damals, dann ziehe ich aus. Kann man nachts nicht schlafen. Der Tee schwappte morgens über, ich bin nachts ins Geschäft gefahren zum Schlafen.
Also ich denke, dass wir also sehr wahrscheinlich wieder sehr, sehr starke Risse bekommen. Wir haben im Keller teilweise Risse, die jetzt schon zwischen 5 und 10 Zentimetern im Mauerwerk sind. Und wir befürchten also, dass das durchs ganze Haus weiterhin zieht.
Und es gibt auch die, die den Bau der vierten Röhre grundsätzlich in Frage stellen.
Diese vierte Röhre wird gar nichts bringen, weil auch da die Autos sich wieder wie vor der ersten, zweiten, dritten Röhre werden sie wieder stehen, Schlange stehen und es wird wieder die gleichen Staus geben. Also für welchen Preis um Himmels Willen?
Baudirektor Rolf Bielecki versichert, die Technik hat sich seit dem Bau der ersten drei Tunnelröhren massiv verbessert.
Und insofern gilt es hier zunächst den Hauseigentümern klarzumachen, dass wir in unserer Tunnelbautechnik weiter vorangeschritten sind und heute Methoden verwenden, die sehr setzungsarm sind und von daher wir solche Schäden, die damals noch aufgetreten sind, vermeiden können.
Der Tunnelbohrer, der zum Einsatz kommt, heißt Trude. Die Abkürzung für tief runter unter die Elbe. Trude wiegt 2600 Tonnen. Das Schneidrad hat einen Durchmesser von mehr als 14 Metern. Trude ist damals die größte Schildvortriebsmaschine der Welt und erhält nach dem Durchbruch einen Ehrenplatz auf dem Hof des Museums der Arbeit in Barmbek. Dessen damaliger Chef Gernot Krankenhagen.
Trude ist ja was Besonderes in Hamburg. Eine Maschine, die Namen kriegt, ist ja nicht so ganz üblich. Und außerdem 2,5 Jahre haben die Hamburgerinnen und Hamburger verfolgt, wie diese Maschine sich unter der Elbe durchgefressen hat, wie sie einmal fast die Elbe angegraben hätte und so weiter. Also das war ja wirklich eine Geschichte für diese Stadt. Und ich hatte den Eindruck gehabt, da sollte irgendwas in Hamburg bleiben. Da habe ich gesagt, lass uns doch das Rad nehmen und das hier auf dem Hof des Museums aufstellen.
Zwischen 6 und 12 Meter am Tag kommt Trude vorwärts. Gesteuert wird das Schneidwerk unter anderem von Hans-Werner Teub.
Trude nimmt alles mit, verschluckt alles. Ne? Das merken wir ja gar nicht. Weil der Druck steigt ein bisschen an ab und zu mal, aber sonst merken wir das eigentlich nicht hier. Ob wir nur Mergel haben. Gut, unsere Geschwindigkeit wird dementsprechend niedriger. Wenn wir Mergel haben oder Steine, fahren wir langsamer. Wenn wir Sand haben, können wir natürlich schneller fahren, 20 mm. Und jetzt fahren wir nur 10 oder 11 oder 5 mm. Das liegt natürlich am Boden. Ne? So schnell ist Trude dann natürlich auch wieder nicht. Steine haben wir vorne immer drin und Geräusche gibt es immer wieder. Ne? Und dort zeigt er mir ja auch an, wenn der Schneider bleibt blockiert praktisch dann, wenn er ein größerer Stein wäre. Und das ist augenblicklich nicht der Fall.
Viele Monate braucht die Tunnelbohrmaschine so unter der Elbe durch. Wobei das eigentliche Bohren nur der Anfang ist, so Siegfried Zell, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Vierte Elbtunnelröhre.
Trude bohrt ja nur das Loch. Und wenn Trude das Loch gebohrt hat, müssen wir die Wandungen des Lochs abstützen. Und das machen wir mit Stahlbeton-Tunnelringen. Und diese Tunnelringe sind ja sehr groß und die muss man aus Einzelteilen zusammensetzen. Diese Einzelteile nennt man Tunnelringsegmente oder nach der englischen Sprache Tübbings. Tübbings kommt aus dem englischen Wort Tube, Teile einer Röhre. Riesige Elemente mit einer Länge von 5,20 Meter circa, 2 Meter Breite, 70 Zentimeter Dicke. Ein einzelnes Element wiegt 18 Tonnen. Und wenn wir einen Ring bauen, dann müssen wir 8 solcher Elemente zusammensetzen und noch einen Schlussstein, einen keilförmigen. Und dann haben wir ein Gesamtgewicht von 130 Tonnen verlegt. Das ist ungefähr so viel wie 1,5 Diesellokomotiven.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Trude, so der Name der Tunnelbohrmaschine für die vierte Elbtunnelröhre, ist Kummer gewohnt. Häufiger als geplant müssen die Schneidwerkzeuge ausgetauscht werden. Und einmal bricht dabei sogar vor dem Schneidrad Boden ab. Arbeiter müssen den Bereich im Eiltempo verlassen. Trude steht immer wieder still. Der Untergrund, durch den sich die Maschine kämpfen muss, ist schwierig. Am Grund der Elbe lagern viele Findlinge und Geröll, die aufwendig zerstört werden müssen. Zielschacht für Trude ist an der Bernadottestraße. Während sich die Tunnelbohrmaschine unter dem Elbhang durchgräbt, werden einige Häuser aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ein Wachdienst mit Hunden geht Patrouille um die abgesperrten Häuser.
Ja, die laufen hier immer rum und ja, mit den Hunden da. Und sonst machen die nichts weiter. Patrouille.
Auch unter dem Schäfflerweg fährt Trude durch, direkt unter dem Haus von Heinz Schulze-Bohnert.
Ich habe ein Rumpeln gemerkt. Das Rumpeln war so ein dumpfes Grollen, fast wie Gewitter.
Waren Sie da ein bisschen beunruhigt in dem Moment oder wie ging es Ihnen?
Also in der vergangenen Woche, als das erste Grummeln so kam, als die Trude hier so in die Nähe kam, da war das manchmal so ein bisschen unheimlich. Aber es man hat sich dann einfach daran gewöhnt. Und irgendwo hat es dann auch ein bisschen Faszination gehabt, sich zu überlegen, dass also hier schräg unter einem da also so ein Riesending durchläuft.
Ein paar Wochen dauert es noch, dann wird Trude wieder das Tageslicht erblicken. Im Jahr 2000 ist der Rohbau der vierten Elbtunnelröhre fertig. Aber der damalige erste Bürgermeister Ortwin Runde dämpft die Hoffnungen, dass damit die wesentlichen Verkehrsprobleme in Hamburg gelöst werden können.
Die Verkehrssituation in Hamburg ist nicht allein geprägt von der vierten Elbtunnelröhre. Um die Verkehrsprobleme in dieser Stadt und in der Region zu bewältigen, brauchen wir weitere Verbesserungen im Personennahverkehr. Daran wird ja auch heftig gearbeitet im Rahmen auch des regionalen Entwicklungskonzepts. Und es kommt darauf an, die überregionalen Verkehre dort diese Verkehrsproblematik zu lösen. Sie sehen, wir sind gut beschäftigt, aber es geht gut voran.
2 Jahre dauert es noch, aus dem Rohbau einen fertigen Tunnel zu machen. Dann dürfen Hamburgerinnen und Hamburger, aber auch Besucher wieder mal zu Fuß durch den Tunnel. Wie bei der Einweihung der ersten 3 Röhren in den 70er Jahren.
Wie alt war ich denn da? 74, weiß ich nicht. Um 12 war total klasse. Entsinne ich mich auch noch dran. Mit meinen Eltern, meine beiden Schwestern, wir sind hier durchgelaufen und deswegen musste ich heute unbedingt hier durch die vierte Röhre durch.
Historisches Bauwerk, passiert noch nicht jedes Jahr und nicht alle 10 Jahre. Ne? Soll man dabei sein.
Einmalige Chance, muss man ja wahrnehmen.
Es ist das ideale Wetter, um durch den Elbtunnel zu marschieren. Ja, das ist trocken. Das stürmt, da unten stürmt es hoffentlich nicht. Und nass werden wir hoffentlich auch nicht. Wir hoffen, dass der Elbtunnel dicht ist.
Ist er. Und einen Tag nach der Freigabe durch die Fußgänger eröffnet 2002 der damalige erste Bürgermeister Ole von Beust die vierte Röhre.
Das eine ist, dass wir Hamburgerinnen und Hamburger immer ein sehr emotionales Verhältnis zu dem Fluss Elbe haben. Diese Stadt lebt von der Elbe. Der Wohlstand Hamburgs ist der Elbe zu verdanken. Die internationalen Kontakte unserer Stadt in alle Welt sind über Generationen über die Elbe erarbeitet worden. Auf der anderen Seite leiden wir natürlich auch zum Teil unter der Elbe. Bei Sturm, Flut und Bedrohung durch das Wasser zittern die Menschen. Was macht die Elbe? Was passiert nun? Wir haben also in Hamburg ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Fluss. Und immer dann, wegen dieses emotionalen, ambivalenten Verhältnisses, wenn es gelingt, eine neue Brücke oder eine Unterführung unter diesem Fluss zu bauen, schlagen die Herzen in Hamburg besonders hoch und besonders schnell.
Ole von Beust gibt sich zuversichtlich, dass die Zeit der häufigen Staus rund um den Elbtunnel vorbei ist.
In der Vergangenheit ist der Elbtunnel oft ein Synonym für Stau gewesen. Und wenn wir den Verkehrsfunk anhörten, saß man immer mit bangenden Ohren da und dachten, hoffentlich geht vor dem Elbtunnel oder hinterm Elbtunnel alles glatt. Und ich glaube, wenn es gelungen ist, nach der Eröffnung dieser vierten Röhre und nach der Renovierung, Instandsetzung und vor allen Dingen auch den Sicherheitserfordernissen und Sicherheitsreparaturen an den dran an 3 Röhren, dann im Laufe des nächsten Jahres alle 4 Röhren für den Verkehr störungsfrei geöffnet zu haben, wird es zumindest weniger Staus geben.
Nur wirklich reibungslos, so von Beusts Prognose damals, wird der Nord-Süd-Verkehr erst rollen können, wenn es eine weitere Elbquerung gibt, einen zweiten Elbtunnel westlich von Hamburg. Erst im vergangenen Jahr hat das Bundesverwaltungsgericht die letzten Klagen gegen den Bau zwischen Glückstadt und Wischhafen abgewiesen. Wann aber mit dem Tunnel begonnen werden kann, ist noch völlig offen. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Als am 10. Januar 1975 der neue Elbtunnel für den Verkehr freigegeben wurde, da war es ein wichtiges verkehrspolitisches Projekt der Bundesrepublik Deutschland. Schon damals wurde der Elbtunnel mit neuester Technik ausgestattet. Deren Herzstück, die Tunnelbetriebszentrale. Und die gibt es noch heute, nämlich direkt neben und zum Teil unter der Tunneldecke. Carsten Seekund hat dort für uns in die Röhre geschaut und sich über den neuesten Stand der Technik informiert.
Es ist Mittwochvormittag. Der Verkehr fließt störungsfrei durch den 3,1 Kilometer langen Elbtunnel. Ein gutes Gefühl für André Poggendorf, den Betriebsleiter der Tunnelbetriebszentrale.
Das Schöne natürlich für so einen Betriebsleiter ist immer, wenn wir einen fließenden Verkehr haben und die Fahrzeuge, die den Tunnel passieren, sicher und schnell durch den Tunnel kommen. Und das bei 80 km/h.
Durch ein Treppenhaus können der Betriebsleiter, seine 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die vierte Tunnelröhre direkt erreichen. Die Zentrale steht an der nördlichen Ausfahrt des Elbtunnels. Dort schaut das Team, das gerade Schicht hat, auf über 70 Bildschirme und beobachtet den Verkehrsfluss.
Im Schichtdienst haben wir 15 Operatoren in der Zentrale und wir halten auch 15 Tunnelbetriebswarte vor, die Tag und Nacht und auch an den Feiertagen denn natürlich auch hier vor Ort sind.
Die Tunnelbetriebszentrale ist genauso alt wie der Elbtunnel.
Nur, dass die Anzahl von den Mitarbeitern etwas kleiner war. Man hat seinerzeit mit 28 Mitarbeitern begonnen. Und das ist natürlich gewachsen mit den Aufgaben. Das war ein Betrieb nur für diesen Elbtunnel.
Und ist es bis heute, mit ständig verbesserter Technik, um den zunehmenden Verkehr noch besser überwachen zu können. 1975 fuhren im Schnitt 60.000 Autos täglich werktags durch den Elbtunnel. Heute sind es doppelt so viele. Die Zahl der Unfälle im Elbtunnel schwankt zwischen 50 und 120 pro Jahr. Autofahrerinnen und Autofahrer werden bei jedem Ereignis im Tunnel akustisch gewarnt. Erst durch markante Töne. Dann erfolgt eine Durchsage. In diesem Fall ist es nur eine Testdurchsage. Überhaupt verlaufen die meisten Unfälle hier glimpflich. Aber André Poggendorf erinnert sich auch an viele schlimme Ereignisse.
Ein Brandereignis, das erinnere ich noch, das war 2013, auch ein LKW-Brand in der vierten Röhre. Rauchentwicklung, Verkehrsteilnehmer folgen nicht den Ansagen aus der Zentrale. Das war schon eine Herausforderung, den Menschen, ohne sie in Stress und Hektik zu bringen, klarzumachen, dass sie sich einen Fluchtweg zu bewegen haben.
Im Ernstfall hilft nur schnelles Handeln.
Ganz wichtig ist das Zusammenspiel mit der Hamburger Feuerwehr. Die ist in der Regel zwischen 0 und 6 Minuten am Ereignisort. Da entscheidet sich auch das Ausmaß, also ob Menschen beeinträchtigt werden oder zu Schaden kommen. Das hatten wir Gott sei Dank noch nicht hier am Elbtunnel. Oder wie weit das Bauwerk auch in Mitleidenschaft durch einen Brand gezogen wird. LKW brennt. Unter meiner Leitung ist dann ein Krisenstab zu bilden. Verkehrsingenieure unterstützen das. Um diesen LKW-Brand sind so circa 1000 Grad Celsius. Und das bedeutet natürlich, dass der Asphalt so auch zwischen 50, 70 Quadratmeter wegschmilzt. Der muss rausgefräst werden, da muss was Neues rein. Und siehst du doch nicht mehr das Auto weg. Dann ist schon die Firma bestellt mit dem Asphalt, der dann kommt und das macht. Und der letzte Brand am 4. Juli hat ja gezeigt, dass wir 28 Stunden die Röhre wieder öffnen konnten.
Überhaupt, fast jede Nacht wird eine Tunnelröhre gesperrt, weil fast immer irgendetwas repariert oder gewartet werden muss. Lampen, Kabel, Kameras, Fahrspuren oder Markierungen. Und die Aufgaben der Tunnelbetriebszentrale wachsen stetig, denn von hier aus werden auch andere Tunnel in ganz Norddeutschland überwacht.
Ja, im Zuge des Ausbaus der BRB 7 sind ja jetzt schon der Stellingtunnel, der Schlesentunnel in Betrieb. Wir werden natürlich gewaltig Tunnelanlagen dazu bekommen. In Wilhelmsburg-Tunnel, den Hafenbahntunnel, der Fehmarn-Sund-Tunnel oben wird gebaut. All das wird hier aufgeschaltet. Das schreit völlig nach einer neuen Zentrale.
Deshalb wird die Tunnelbetriebszentrale gerade neu gebaut und soll 2026 mit wiederum modernster Technik in Betrieb gehen.
50 Jahre ist der neue Elbtunnel in Hamburg alt. Er ist rund 3,3 Kilometer lang. Daran haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten gewöhnt. In Zukunft aber wird der neue Elbtunnel noch ein ganzes Stück länger erscheinen. Und das liegt am sogenannten Deckel Altona. Nördlich der Elbe wird die A7 nämlich in Zukunft unter der Erde verschwinden. Mein Kollege Reinhard Postelt kennt das Mammutprojekt wie seine Westentasche. Reinhard, gefühlt wird er eigentlich schon seit Jahrzehnten über den A7-Deckel gesprochen und diskutiert, oder?
Ja, und ob. Also die Vision ist zwar nicht ganz so alt wie der neue Elbtunnel, aber es sind jetzt auch schon gut 30 Jahre. 1994, da gründete sich die BI Bahrenfeld-Othmarschen, die Bürgerinitiative. Und Anwohnern der A7 dort klingelte nämlich der Autobahnlärm mächtig in den Ohren. Die träumten von einer Einhausung der A7 nach dem Motto Deckel drauf, Lärm weg. Die Initiative nannte sich Ohne Dach ist Krach und Vordenker wie Bernd Grabo, die meinten, unsere Stadtteile Bahrenfeld und Othmarschen, die sind ja zerschnitten worden durch die A7 in den 70er Jahren. Wer jetzt zum Arzt oder zum Wochenmarkt will, der muss diese laute Autobahnschneise überqueren. Auf den Deckel könnten dann Grünanlagen und Kleingärten entstehen, meinten sie. Ja, und schon im Mai 1994 forderte dann die Bezirksversammlung Altona einstimmig den Senat auf, finanziert einen A7-Deckel vom Elbtunnel bis hoch zum Holstenkamp.
Und warum hat es dann noch so lange gedauert, bis man endlich mit den Bauarbeiten angefangen hat?
Ja, das liebe Geld hat gefehlt. Und für den Autobahnbau ist ja bekanntermaßen der Bund zuständig. Und der hat Hamburg einfach nur die kalte Schulter gezeigt. Die Stadt selbst hatte auch nicht die Millionen. Sie hat aber gehofft, dass man eben auf dem Deckel Gärten oder Wohnungen bauen kann, was dann wiederum Geld einbringt. Ein Jahrzehnt später spielte den Anwohnern und der Stadt etwas in die Karten. Der Bund beschloss die Verbreiterung der A7 von 6 auf 8 Spuren, vom Elbtunnel bis hoch nach Stellingen. Und das erfordert gesetzlich einen massiven Lärmschutz. Der lässt sich streckenweise nur durch eine Überdeckelung der A7 erreichen. Und da hatte Hamburg den Fuß in der Tür. Der Bund plante dann 3 Deckel, zuerst den in Schnelsen, 560 Meter, dann den in Stellingen, 890 Meter und zum Schluss den Deckel Altona am Elbtunnel. Und ich erinnere mich genau an den März 2016 und einen selten fröhlichen Olaf Scholz. Ja, der war damals Hamburger Bürgermeister. Er kam ins Rathaus Altona, um eine Absichtserklärung zu unterschreiben für diesen Deckel Altona. Es war nämlich eine Vereinbarung mit dem Bund, dass Hamburg den zwingend erforderlichen Bundesdeckel verlängert auf eigene Kosten. Und damit käme der Deckel dann auf 2,2 Kilometer Länge. Ja, hören wir mal, was Scholz vor 9 Jahren sagte.
Für mich ist es auch ein ganz besonderer Moment. Ich erinnere mich jedenfalls noch zurück an eine Zeit, als ich hier in Altona als Politiker aktiv war und noch viele, viele Haare hatte. Als ich auf eine Leiter gestiegen bin, auf einer kleinen Brücke auf der Autobahn A7 und mich dafür eingesetzt habe, dass die Stadt Hamburg mit dem Überdeckeln der Autobahn so viele Stadtentwicklungsmöglichkeiten bekommt, dass das Ganze sich letztendlich refinanziert.
Als der Juso Scholz noch Haare hatte, also diesen einmaligen O-Ton habe ich natürlich aufbewahrt.
Und was kostet dieser Deckel Altona? Wer bezahlt das? Du hast schon angesprochen, der Bund ist auch in der Pflicht.
Ja, die Hamburger Deckelverlängerung war nicht gerade billig. Da hätte der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher eigentlich graue Haare bekommen können. Nun trägt er sein Haar auch sehr kurz und das Projekt war scharf kalkuliert, sodass man keine grauen Haare bekommen musste. Die Stadt zahlte 291 Millionen Euro. Übrigens 16% mehr, als man mal kalkuliert hatte. Aber dafür hat die Stadt ja Gegeneinnahmen von der Deckelvermarktung. Zwar ließen sich auf der Autobahn selbst keine Häuser bauen, dann hätte man noch viel dickeren Beton gebraucht, aber auf den Deckel ziehen Schrebergärten und auf deren bisherigen Flächen, da kann man Wohnungen bauen und die Flächen verkauft die Stadt, weil die A7 dann ja komplett leise ist. Und der Bund übrigens, um auf deine Frage zurückzukommen, der zahlt für den Deckel Altona 589 Millionen Euro, also die Stadt 291, der Bund 589. Ich weiß, da schimpfen viele Hamburger viel zu teuer, aber wegen des gesetzlichen Lärmschutzes waren ja die längsten Teile des Deckels Altona einfach zwingend erforderlich.
Und wie ist das im Moment? Da wird gebaut, wenn man da mit den Baustellen unterwegs ist, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen chaotisch, das Ganze, oder?
Ja, man muss wirklich Haken schlagen auf der Autobahn, wie so ein Hase. Und dann sind die Spuren auch teils nur 2,30 Meter schmal und eben fröhlich verschwenkt. Ja, es werden Tunnelzellen gebaut. Das heißt, die Seiten- und Mittelstützwände, die stehen schon größtenteils. Und nun werden die Decken betoniert. Dennoch hält die Autobahn GmbH Nord während der Bauarbeiten stets 3 Spuren pro Richtung frei. Dass das ein Stresstest für die Autofahrerinnen und Autofahrer wird, das war schon 2016 bekannt. Und jetzt kommt endlich Frank Horch ins Spiel. Der frühere Wirtschafts- und Verkehrssenator, er hat nämlich wie kein anderer für die Verlängerung des Deckels Altona auf 2,2 Kilometer gekämpft und sich durchgesetzt. Aber 2016 wusste er auch:
Wir haben es mit steigenden Verkehren zu tun. Wir bewegen uns über 150.000 Fahrzeuge pro Tag. Und eine 8-spurige Autobahn durch eine 2-Millionen-Stadt wie Hamburg zu führen, bedingt einfach besondere Maßnahmen. Wenn man sich diese Tunnellänge vor Augen führt, die ist fast so lang wie der heutige Elbtunnel, das wird eine Baustellensituation über Jahre ausmachen, bei vollem Verkehr. Ich bin aber der Meinung, dass wir diese Situation in den nächsten Jahren schaffen werden.
Ja, legendär sind die 55-Stunden-Vollsperrung der A7 am Elbtunnel. Die kommen so regelmäßig wie Ebbe und Flut und bei der 20. Vollsperrung habe ich persönlich aufgehört zu zählen.
Und wann soll das Ganze fertig sein?
Ja, da kann ich kurz antworten. 2028 soll der Deckel Altona fertig sein. Und dann fährt man, wenn man aus Richtung Hannover kommt, erstmal durch den 3,3 Kilometer langen Elbtunnel und dann hat man einen halben Kilometer Luft oben sozusagen über der Autobahn und dann kommt man in den 2,2 Kilometer langen Deckel Altona, dann später in den Tunnel Stellingen und in den Tunnel Schnelsen. Ja, ich hoffe nicht, dass der ein oder andere Autofahrer da so einen Tunnelkoller bekommt.
Ja, also Hamburg nicht nur die Brückenhauptstadt Europas, sondern bald auch die Tunnelhauptstadt. Vielen Dank, Reinhard. Das war das Hamburger Hafenkonzert 50 Jahre neuer Elbtunnel. In der kommenden Woche gibt sie einen Ausblick auf das maritime Jahr 2025. Wo steht die internationale Schifffahrt? Wie schaffen große Reedereien wie Hapag-Lloyd den Umstieg auf klimaneutrale Treibstoffe? Und kommt der Hamburger Hafen nach dem Einstieg der Schweizer Reederei MSC beim Hafenbetreiber Hala besser voran als in den vergangenen Jahren? Darüber reden wir mit dem Schifffahrtsanalysten Jan Tiedemann und mit Professor Jan Ninnemann von der Hamburg School of Business Administration. Tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche, das sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.